Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Konjunktur ist weltweit eingebrochen wegen der Corona-Krise, doch jetzt ist das Weihnachtsgeschäft angelaufen. Am Black Friday waren die Innenstädte und Fußgängerzonen voll. Lange Schlangen vor den Geschäften gaben einen Eindruck von dem, was man früher den Run auf die Geschenke nannte. Dass der Konsum die Wirtschaft am Laufen hält, hat sich herumgesprochen. Der Einzelhandel leidet extrem unter der Krise, denn die Einkäufe lassen sich weitgehend auch im Internet tätigen. Auch dafür hat Corona gesorgt. Aber die Krise war für viele auch Anlass für eine Verhaltensänderung. Brauchen wir denn wirklich all die Dinge, die wir kaufen sollen? Ist Konsum wirklich schon alles? Sind nicht vielmehr ganz andere Dinge wichtig geworden? Unsere Gesundheit, der Schutz des Klimas? Geht Wirtschaft möglicherweise ohne Wachstum? Geht es nicht mehr ums Sein als ums Haben? Das sind sehr große Fragen, die wir in dieser Sendung herunterbrechen wollen auf die Frage Corona und Konsum. Müssen wir Weihnachten und Wirtschaft retten? Dazu ein paar Stimmen.
Wir haben es im Moment mit einer Situation zu tun, wo in vielen Ländern der Einzelhandel komplett geschlossen ist. Und selbst in Deutschland, wo er eigentlich noch offen ist, wird der Einzelhandel unter den Schließungen der Gastronomie, unter der Absage von Weihnachtsmärkten leiden.
Den Glauben an eine schnelle Erholung der Konjunktur haben auch die deutschen Verbraucher verloren. Die Deutschen haben angesichts der Hürden beim Einkaufen keine Lust auf Shopping, haben zunehmend Angst um ihren Job und halten ihr Geld verstärkt zusammen.
Der Wohlstand ist und bleibt nachfrageabhängig. Schon Adam Smith hat gesagt, der Sinn und Zweck der Produktion ist der Konsum. Und wenn plötzlich diese Kette unterbrochen wird, dann wird man auch auf die Frage zurückgeworfen, warum muss diese Permanenz, das immer wieder neue Wünsche haben sollen und so weiter, warum muss die eigentlich existieren?
Man müsse zurück auf das Konsumniveau der 1950er oder 60er Jahre, das ein Fünftel des heutigen betrug, meint Pech.
Aber dann sind wir in einer Postwachstumsökonomie und nicht in einem grünen Wachstum. Die Produktion geht radikal zurück, die Auswahl geht zurück und unsere Kaufkraft geht zurück. Das muss man den Menschen einfach mal sagen, statt ihnen diese Kuschelnachhaltigkeit vorzulügen, wie das in letzter Zeit auch immer häufiger passiert.
Das ist ein Panorama von Meinungen und Stimmen, in dem der Verbraucherin, dem Verbraucher eine bedeutende Rolle zukommt. In Sachen Konsum, in Sachen Nachhaltigkeit. Deshalb sind Gäste in dieser Streitkultur Antje Gerstein, Geschäftsführerin des Handelsverbands Deutschland für Nachhaltigkeit und Europa. Ihr Büro sitzt deshalb in Brüssel. Und Felix Eckhardt, Jurist und Philosoph von der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig. Herzlich willkommen zur Sendung.
Hallo.
Vielen Dank. Hallo.
Corona und Konsum, müssen wir Weihnachten und Wirtschaft retten? Dazu würde ich Ihre Position erbitten. Zunächst vielleicht Frau Gerstein.
Ja, was wir ja gesehen haben, der Handel hat in der Corona-Krise unter schwierigsten Bedingungen Verantwortung übernommen. Er steht für Versorgungssicherheit und hat diese auch gewährleisten können, hat die notwendigen Hygienemaßnahmen getroffen, hat die Logistikanforderungen bewältigt und die Menschen waren versorgt. Und spätestens jetzt in dieser Krise haben die Menschen erkannt, dass der Handel systemrelevant ist. Nicht nur, wenn es um Versorgung mit Lebensmitteln geht, sondern auch mit Blick auf unsere Innenstädte. Die Wirtschaftsstandort, Kulturraum, soziale Begegnungsorte und Wirtschaftstreiber sind. Natürlich bangen unsere Händler um ihr Weihnachtsgeschäft. Insbesondere Modehäuser laufen Gefahr, durch die Pandemie unverschuldet in Schieflage zu geraten. Das kann im Einzelfall ganze Stadtzentren gefährden. Natürlich ist unsere Branche in einem Strukturwandel, der bereits vor Corona stattfand, durch verändertes Verbraucherverhalten, durch Digitalisierung und Online-Shopping. Die Beschleunigung, die jetzt durch Corona stattfand, birgt jedoch eine akute Gefahr von nachhaltigen Strukturbrüchen. Und ich denke, da müssen wir wirklich aufpassen, denn die gefährden unsere Mittelständler besonders und unsere Innenstädte werden dadurch unter Umständen Entwicklungen erfahren, die wir vielleicht so nicht wollen.
Dankeschön, Frau Gerstein. Ich bitte Herrn Eckhardt um eine möglicherweise kürzere Gegenposition. Bitte schön.
Wir diskutieren Wachstum viel zu ideologisch. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte hat es kein Wachstum gegeben. Und wir sind individuell auf einem Wohlstandsniveau in Deutschland, wo für den Einzelnen Wachstum eigentlich keine Rolle mehr spielt. Gleichzeitig müssen wir sehen, wir haben rechtsverbindliche internationale Umweltziele, die 1,5-Grad-Grenze beim Klima, das Gebot des Stopps des Biodiversitätsverlusts. Und diese Ziele implizieren, dass wir in ganz kurzer Zeit ganz anders wirtschaften. Beim Klima beispielsweise, aber auch bei der Biodiversität müssen wir die Tierhaltung drastisch reduzieren und die fossilen Brennstoffe auf Null fahren in allen Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität etc. In ungefähr 15 bis 20 Jahren. 2050 ist ziemlich sicher zu spät. Das erfordert eine große Umstellung und dafür ist momentan eigentlich ein Möglichkeitsfenster auf mit der Corona-Krise. Wenn wir jetzt irgendwelche Dinge tun, systemisch angehen, dann sollten wir Politik machen, die dann auf Dauer mit unseren Zielen auch vereinbar ist und nicht jetzt kurzfristig die gleichen Fehler weitermachen.
Sie haben jetzt beide ganz große Aufschläge geliefert. Ich möchte uns gerne wieder ein bisschen auf unser Thema zurückführen. Müssen wir Weihnachten und Wirtschaft retten? Wir fokussieren uns ja auch genau deshalb auf die Adventszeit und Weihnachten, weil das natürlich die Zeit ist, in der auf Teufel komm raus geschenkt wird. Es geht viel um Dinge, die man tatsächlich nicht braucht. Es geht um das Besondere, es geht womöglich um den Luxus. Haben wir, Frau Gerstein, nicht wirklich von allem viel zu viel?
Ja, das ist die Frage, was ist zu viel? Ich glaube, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Weihnachten ist eine Zeit, da geht es um noch viel mehr. Es geht vor allem jetzt nach diesen entbehrungsreichen Monaten auch darum, dass man irgendwie es schafft, dieses Fest, was doch für viele Familien bedeutsam ist, dann auch, sage ich mal, mit einer gewissen Normalität zu gestalten. Ich finde in der Tat, man darf das nicht zu ideologisch und zu breit betrachten, sondern sollte wirklich eher gucken, ganz konkret, was kann man tun. Und da kann ich einfach nur berichten, unsere Einzelhändler engagieren sich eben in unglaublich vielen Maßnahmen und Projekten, um ihr ganzes Geschäft nachhaltiger aufzustellen. Also ich kann da jetzt viele Beispiele nennen, aber um einfach mal mit auch sehr konkreten Themen anzufangen, gerade im Bereich zum Beispiel nehmen Sie Mikroplastik, ein wesentliches Material, was im Moment unsere Umwelt und unsere Gewässer belastet. Es gibt jetzt sowieso ein Verbot, aber unsere Einzelhändler haben bei ihren Eigenmarken schon lange angefangen, Mikroplastik zu verbannen. Dann haben wir so Themen wie Klimaschutz. Was machen unsere Einzelhändler? Immer mehr installieren Solardächer auf ihren dann doch recht umfangreichen Gebäudedächern. Nehmen Sie Elektromobilität. Was machen unsere Einzelhändler? Sie bauen E-Ladesäulen auf den Parkplätzen auf. Und ich denke, das sind einfach Ansatzpunkte, die uns wahrscheinlich am Ende des Tages weiterführen als die Frage immer mehr und mehr. Sie werden nicht von einer Vertreterin des Handelsverbands erwarten, dass ich Ihnen bestätige, dass die Regale unserer Geschäfte zu voll sind.
Aber dafür haben wir Sie auch eingeladen, Frau Gerstein. Dann gebe ich die Frage mal weiter an Herrn Eckhardt. Frau Gerstein hat gerade geschildert, dass das Umfeld sozusagen nachhaltiger wird, die Bedingungen fürs schöne und gute und reichhaltige Einkaufen. Corona kostet den Staat ohnehin schon sehr viel Geld und die wieder anlaufende Wirtschaft in China, aber eben natürlich auch hier regional, lokal, vor Ort, durch Konsum ist ein wichtiges Standbein in dieser Krise. Was ist dagegen zu sagen, die VerbraucherInnen entsprechend zu ermuntern?
Wir reden einfach auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich jetzt tatsächlich systemisch frage, wenn ich die rechtsverbindlichen internationalen Umweltziele einhalten will, dann muss ich durch politische Vorgaben auf EU-Ebene und darüber hinaus dafür sorgen, dass beispielsweise die fossilen Brennstoffe zeitnah aus dem Markt gehen. Heißt zum Beispiel, wir werden sehr, sehr viel weniger Kunststoffe zur Verfügung haben. Dann reden wir nicht mehr über Mikroplastik, dann reden wir darüber, was wir überhaupt noch an Kunststoffen vertretbar herstellen können. Zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen, was nicht so trivial ist. Wenn man jetzt fragt, was kann der Einzelne da tun? Der Einzelne kann durch sein Kauf- und Konsumverhalten eine andere Politik erstmal möglich machen. Das macht nämlich kein Politiker eine andere Politik, wenn alle Leute weiterleben wollen wie bisher. Ich bin Jahrgang 1972. Wir sind heute fast fünfmal so wohlhabend wie 1972 pro Kopf in Deutschland. Ich bin aber nicht fünfmal glücklicher als 1972. Ich bin wahrscheinlich überhaupt nicht glücklicher. Insofern, auf der persönlichen Ebene ist das, was wir uns da alles so zulegen, zum Teil schon ein bisschen der verzweifelte Lauf im Hamsterrad in einer häufig auch postreligiösen Welt, wo wir dann halt uns irgendwie Sinngebung davon auch versprechen. Das wissen wir ja auch. Also was wir kaufen, ist zum großen Teil jetzt nicht wirklich elementare Bedarfsdeckung, sondern soll uns Identität versprechen und ähnliches. Aber wenn ich es aus einer politischen Perspektive sehe, muss ich einfach zunehmend fragen, auch wenn in der liberalen Gesellschaft jeder so leben kann, wie er will, an der Stelle, wo halt eben andere Leute geschädigt werden, darf man politisch intervenieren. Und es wäre gerade ein Möglichkeitsfenster auf in der Corona-Krise. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ganz viel staatliches Geld investiert wird, das nicht einfach in die alte Form des Wirtschaftens zu stecken, sondern in die neue Form des Wirtschaftens. Ob das Ganze in der Summe immer noch reicht, um weiterhin eine Wachstumswirtschaft zu haben, oder ob es das Ende des ewigen Wachstums geben wird, was sehr wahrscheinlich ist in der endlichen Welt, darüber muss man dann nochmal reden.
Frau Gerstein, die Bilder, die der HDE veröffentlicht, auf denen sind ausnahmslos Papiertüten zu sehen, statt derer aus Plastik, die über die Ladentheke gehen. Das ist einerseits nicht ganz die Realität. Und ganz nebenbei hat die Corona-Krise ja den Umsatz der Verpackungsindustrie, wie ich lese, um ein erkleckliches gesteigert. Auch das klingt total logisch in Epidemiezeiten, dass man Waren nicht offen rumliegen lassen möchte, ist aber nicht gut für die Umwelt.
Ja, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachverhalte, aber vielleicht die Plastiktüten sind wirklich ein sehr schönes Beispiel. Wir haben ein Verbot von Einwegplastik von der EU bekommen, schon vor einigen Jahren. Und das dauert ja dann immer, bis sowas national umgesetzt wird. Der Handel hat, als dieses Verbot schon auf europäischer Ebene beschlossen wurde, schneller gehandelt als die Politik und im Rahmen einer Selbstverpflichtung sich verpflichtet, Plastiktüten erheblich zu reduzieren. Diese Selbstverpflichtung war extrem erfolgreich und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wie Handel und Verbraucherverhalten sich gegenseitig in positiver Weise beeinflussen können. Wir haben das Ziel, quasi ja 7 Jahre, bevor es überhaupt per Gesetz vorgesehen war, mit dieser Selbstverpflichtung erreicht, nämlich den Plastiktütenverbrauch auf vorher 80 auf 20 Plastiktüten pro Kopf zu senken, pro Jahr. Und da hat sich der Verbraucher in seinem Einkaufsverhalten natürlich geändert, weil irgendwann war es in den Köpfen, dass man die eigene Tüte mitbringen sollte, wenn man nicht Geld bezahlen will oder für eine Papiertüte. Viele Supermärkte haben eben überhaupt keine Plastiktüten mehr im Angebot. Wenn jetzt das Ersatzmaterial für die Plastiktüten Papiertüten sind und die in gleichem Umfang benutzt werden, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen, denn die haben einen viel schlechteren CO2-Abdruck, also sprich sind viel umweltbelastender, einfach durch die aufwendige und energieintensive Herstellung. Gewonnen ist, wenn sich das Verhalten der Verbraucher langfristig so ändert, dass man seine eigene Einkaufstüte mitbringt. Was ich damit sagen will: reine Verbote helfen dann oft gar nicht unbedingt weiter, sondern es geht schon um Verhaltensänderungen, die wir auch als Handel natürlich bei Verbrauchern mit beeinflussen können. Das geschieht auch an anderen Stellen, aber nicht notwendigerweise durch Verbote und Ausweichen auf Ersatzprodukte, die dann nicht nachhaltiger sind.
Und da sind wir nämlich an einem sehr interessanten Punkt und deshalb habe ich gerade Sie beide miteinander ins Gespräch bringen wollen. Weil, was ich an Ihrem vorletzten Statement, Herr Eckert, noch nicht verstanden habe, ist eben die Rolle des Verbrauchers und der Verbraucherin. Sie haben gesagt, einerseits die groben Strukturen, die Rahmenbedingungen muss die Politik herstellen. Andererseits dieses Glücksversprechen des Handels, da kann man sich auch mal was anderes suchen. Wie weit wollen Sie denn jetzt den Einkaufenden, den Kunden, den Konsumenten eigentlich fordern, der ja in einer gewissen Double-Bind-Situation ist, wenn man ihm sagt, bitte, bitte rette unsere Innenstädte, rette unser Weihnachtsgeschäft, rette den Einzelhandel, von dem auch du profitierst langfristig, aber bitte, bitte kauf jetzt mal nicht so viel.
Wir gehen da letzten Endes gerade in die Verhaltensforschung rein, die in Disziplinen wie Ökonomik, Soziologie, Soziobiologie, Psychologie oder Kulturwissenschaft betrieben wird. Wir stellen natürlich zunächst mal fest, Menschen sind wahnsinnig widersprüchlich. Deswegen fällt es normalerweise gar keinem auf, dass wir pausenlos sich widersprechenden Anforderungen ausgesetzt sind. Sie haben aber in der Sache recht. Wenn man sich jetzt anguckt, wie gesellschaftlicher Wandel eigentlich geht, dann ist das Schlimmste, was wir machen können und was wir trotzdem pausenlos tun, dass wir immer Henne-Ei-Spiele spielen. Also wir können jetzt reden, wer muss jetzt was eigentlich tun? Ist jetzt der Einzelhandel an allem schuld, die Wirtschaft im Ganzen? Wer ist das überhaupt? Sind das nicht wir alle als Arbeitnehmer, Konsumenten und so weiter? Innen immer mitgedacht.
Da kann man sich doch drauf einigen, dass wir alle das sind, oder?
Naja, kann man sich scheinbar nicht, weil wir uns das alle ja gegenseitig ständig zuschieben, bis hin zum Bundesvorstand der Grünen, die dann auch, wenn irgendwie ihre Wähler, die am meisten fliegen, angegangen werden, sagen, nee, das müsse man irgendwie systemisch lösen, so als würde die Notwendigkeit, weniger zu fliegen, sich dadurch auflösen, dass ich das politisch entscheide. Gesellschaftlicher Wandel geschieht im Wechselspiel von Akteuren. Und genau so scheitert momentan Umweltschutz. Wir sind natürlich auf dem Papier da weltweit total führend. Vom ökologischen Fußabdruck pro Kopf sind wir weltweit nach wie vor unter den schlechtesten Ländern. Wenn wir Wandel wollen, müssen an allen Stellen die Akteure sich in Bewegung setzen. Das Ziel muss natürlich eine andere politische Rahmung sein. Die kommt aber nur zustande, wenn tatsächlich erstens mal Leute dafür kämpfen und wenn auch eben in Unternehmen, in der Verbraucherschaft, bei den Arbeitnehmerinnen Leute bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Ansonsten werden wir immer bei symbolischer Umweltpolitik. Da machen wir Papiertüte statt Plastiktüte, was ökologisch tatsächlich Schwachsinn ist. Und das ist genau das Problem. Mhm. Wir nehmen kurzfristige Anliegen eher wahr als langfristige. Und jetzt und hier ist halt Weihnachten, das will man halt feiern. Da ist es plötzlich das zentrale politische Thema, mit wem man Weihnachten feiern kann, obwohl das eigentlich eine doch eher ephemere Fragestellung ist, gemessen an dem, was auf der Welt so vor sich geht.
Darf ich den Ball weiterschieben zu Frau Gerstein? Die Leute sind im Homeoffice, der Restaurantbesuch ist nicht möglich. Wir brauchen auch derzeit keinerlei neue Business-Klamotten, um es mal so zu formulieren, sondern zum Beispiel mehr Lieferservice für ältere Menschen. Da ändert sich doch, Frau Gerstein, etwas an der Sache, am Bewusstsein.
Ja, das habe ich einleitend ja schon gesagt. Also natürlich ist unsere Branche, und ich glaube jetzt an der Stelle würden Herr Eckert und ich wahrscheinlich auch zusammenkommen. Unsere Branche war schon vorher einem erheblichen Strukturwandel ausgesetzt und das hat sich jetzt natürlich durch die Krise extrem beschleunigt. Anders jetzt als ein Autozulieferbetrieb oder so, sind Händler in extremster Weise auch geänderten Erwartungen von Verbraucherseite, ja, also ich will nicht sagen ausgesetzt, sondern einfach damit konfrontiert und schon immer gezwungen gewesen, ihre Geschäftsmodelle wirklich sehr flexibel anzupassen an neue Anforderungen. Und das passiert natürlich gerade auch.
Wie würden Sie denn versuchen, den Einzelhandel zu retten?
Ja, also wir haben hier ganz verschiedene Ansatzpunkte. Und ich glaube, was im Moment eben sehr klar geworden ist, auch für unsere vielen Mittelständler, also ich spreche jetzt von dem stationären Handel in den Innenstädten, dass sie sich digitalisieren müssen. Das sind Investitionsentscheidungen, die wurden natürlich lange vor sich hergeschoben und jetzt gibt es sozusagen eigentlich keine Ausrede mehr. Also die, die das jetzt überstehen, werden wahrscheinlich diejenigen sein, die es eben schaffen, auf diesen Zug aufzuspringen und gemischte Geschäftsmodelle, Omnichannel, wie man da im Fachjargon sagt, also Verkauf über verschiedene Kanäle in ihren Geschäften aufzubauen. Wir müssen natürlich auch drüber reden und da komme ich jetzt wieder auf das ganz Große. Wir haben ja die politische Klammer, das ist der Green Deal, der sogenannte, den die Europäische Union entschieden hat. Und das ist im Prinzip die europäische politische Klammer, um diesen Nachhaltigkeitswandel zu gestalten. Also was der einzelne Händler vor Ort leistet, auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Kommunen und zu fragen, wie stellen wir uns eigentlich Innenstädte der Zukunft vor? Ja, wie kann man sozusagen diesen Ort der Begegnung und des sozialen Austauschs aufrechterhalten in einer Welt, wo alles nur noch mit Paketen geliefert wird? Da muss man sich eben Mischmodelle überlegen, die dann auch funktionieren.
Sie haben gesagt, Digitalisierung, also übersetzt bedeutet das zum Beispiel bestellen im Internet, abholen im Laden, im Online-Shop oder auch der Händler bringt. Die Buchhändler haben ganz viel getan in der Corona-Krise, um ihre Bücher tatsächlich an die Kundschaft auszuliefern. Mhm. Frage an Herrn Eckert, was ist denn das Rezept des Nachhaltigkeitsforschers gegen verödende Innenstädte und das Ausbluten des Einzelhandels vor Ort? Lassen Sie uns an diesem Beispiel nochmal bleiben.
Wir haben in der Vergangenheit, also wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, sehr lebendige Städte, sogar extrem dichte Städte gehabt, obwohl unglaublich viel geringerer Wohlstand da war. Es ist unheimlich vieles auf der Straße gelaufen, Kinder haben auf der Straße gespielt, Menschen haben kommuniziert auf der Straße. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren auch politische Debatten, Demonstrationen, Ähnliches auf der Straße sehr viel präsenter, als sie das heute häufig sind. Und wir, wenn wir über das Füllen von Städten reden, reden jetzt über Kaufen. Das ist schon eine sehr eigenartige Problemverschiebung. Also der öffentliche Raum ist nicht nur da, dass man sich dort gegenseitig was kauft oder sich selbst was kauft und dann da bei der Gelegenheit vielleicht auch kommuniziert. Da kann ich mir doch sehr viel farbigere und sehr viel vielschichtigere Nutzungen des öffentlichen Raums vorstellen. Was richtig ist, und das habe ich ja ausdrücklich selber gesagt vorhin, das wäre eine völlig unrealistische Vorstellung, allein jetzt von selbstregulativem Tätigwerden der Konsumierenden oder eben der Produzierenden, also des Handels, den nötigen Wandel zu erwarten. Internationale Umweltziele wie die 1,5-Grad-Grenze beim Klimaschutz halten wir ein, wenn wir alle, wie gesagt, uns auf dieses Wechselspiel des Wandels einlassen, welches letzten Endes in politische Regulierung auch mündet. Und da reicht die allgemeine Zielfestlegung in sowas wie dem Green Deal noch nicht aus. Da geht es eben darum, dass zum Beispiel die Instrumente der EU-Klimapolitik so umgebaut werden, dass man in der EU plus möglichst viele andere Staaten tatsächlich die fossilen Brennstoffe in absehbarer Zeit aus dem Markt nimmt. Und wenn ich da eine gezielte Verknappung herbeiführe, wird es als zunehmender Preis an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher letztlich weitergegeben, die dann dementsprechend zwangsläufig beginnen, sich anders zu verhalten.
Interessant fand ich, dass in diesem Jahr, wenn ich das richtig sehe, der Black Friday und der Kaufnix-Tag quasi zusammengefallen sind oder jedenfalls lagen die sehr dicht beieinander. Der Kaufnix-Tag war ja der Tag des bewussten Konsumverzichts. Demgegenüber hat der Einzelhandel, Frau Gerstein, im April dieses Jahres die Ausgabe von Konsumschecks für Bürgerinnen und Bürger gefordert. Sollte das ein zusätzlicher Anreiz sein? War das so eine Art kleines Glücksversprechen in dieser dunklen Zeit?
Also das sollte viel mehr sein und war einfach auch eine Forderung von uns, weil in dem ersten Lockdown, wo ja dann auch wirklich alle Läden geschlossen waren und wir überhaupt nicht wussten, wo das jetzt im Verlauf des weiteren Jahres hingeht, haben wir die Notwendigkeit gesehen, dass man eine staatliche Konsumförderung sozusagen als Wachstumsimpuls dann setzt. Wir sind davon ausgegangen im April bei dem harten Lockdown, dass die Verluste für uns bei 40 Milliarden Euro liegen. Das ist schon beachtlich, wenn Sie sich diese Zahl mal vorstellen. So ist es nicht gekommen. Das sage ich auch ganz klar dazu. Aber dass natürlich solche Konsumanreize durchaus Multiplikatoreffekte haben, die auch dann über jetzt rein den Handel oder Konsum hinauswirken. Das war unsere Idee. Davon sind wir eigentlich immer noch überzeugt. Einen solchen Konsumanreiz haben wir im Übrigen auch die Grünen gefordert, die ja auch an dem Innenstadtthema wirklich mit uns gemeinsam dran sind. Gerade im ländlichen Raum heißt ja in die Innenstädte gehen, shoppen gehen, ins Café gehen und tatsächlich Straßenkünstler oder kulturelle Aufführungen bei der Gelegenheit beiwohnen. Sie haben ja auch zum Beispiel in bestimmten ländlichen Räumen so Supermärkte mit ganz vielen Funktionen, wo dann auch noch eine Poststelle, eine Lottostelle und der Bäcker alles unter einem Dach ist und wo das einfach tatsächlich ein Begegnungsort ist und wo die Leute sich einfach mit Lebensmitteln versorgen, ne?
Ich würde gerne, Frau Gerstein, diese letzte Antwort von Ihnen als elegante Brücke nehmen zu unserer allerletzten Frage, die wir immer stellen in dieser Streitkultur an beide Diskutantinnen. Nämlich, welches Argument vom anderen nehmen Sie aus dieser Sendung mit? Und ich bitte um eine sehr kurze Antwort.
Es ist der letztlich aber eben doch altbekannte Punkt, dass es sehr schwierig ist, in der ganzen Wachstumsdiskussion diese kurzfristigen, für sich immer durchaus plausiblen Handlungsbedarfe zu versöhnen mit den langfristigen Anforderungen. Bisher lösen wir das Ganze, indem wir eben die langfristigen Erwägungen zurückstellen und damit eigentlich genau die Chance für eine gelingende Transformation verpassen. Wir können beispielsweise massiv jetzt durchaus staatliches Geld in die Hand nehmen aus Anlass der Corona-Krise. Da konvergieren Frau Gerstein und ich nur. Sollten wir es halt in einer Weise tun, die tatsächlich eben zum Beispiel auch den Handel eben auf Dauer in eine andere Richtung, in eine nachhaltigere Richtung führt. Und das Ziel wird sein, ein Handel, der eben sehr viel weniger verkauft dafür, aber sehr viel werthaltigere, reparablere Produkte verkauft, die ohne fossile Brennstoffe auskommen und so weiter. Und dafür wäre die Krise eine Chance, wenn wir sie denn ergreifen würden.
Dankeschön.
Mir hat gefallen der Ansatz, dass wir das verhaltenspsychologisch betrachten müssen und dass der Handel alleine natürlich diese Herausforderungen, vor der wir als Weltgemeinschaft einfach gerade stehen, nicht lösen kann. Und dass es wahrscheinlich am Ende ein Zusammenspiel von Verhaltensänderungen auf der ganz kleinen und der ganz großen Ebene bedarf, um dann da gemeinsam einen Weg nach vorne zu gehen.
Und das war die Streitkultur heute zur Frage Corona und Konsum. Müssen wir Weihnachten und Wirtschaft retten? Mit Felix Eckhardt, Jurist, Philosoph, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Antje Gerstein, Geschäftsführerin beim Handelsverband Deutschland für Nachhaltigkeit und Europa. Ich danke Ihnen beiden für diese sehr lebendige Diskussion.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Die Sendung haben wir am Donnerstag aufgezeichnet und mir bleibt noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung Kultur heute und der Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.